Lieber Markus, schön, dass du auf der Ideenalm bist, dass du unsere Einladung angenommen hast und aus dem hohen Norden Deutschlands hier runtergekommen bist, obwohl du ja aus den ersten Beobachtungen eh absolut ein Bergmensch bist, muss man sagen. Bist ja wie eine Gemse schon fast beim Bergsteigen.
Kein Zynismus.
Aber ich möchte eigentlich jetzt also die Zuhörer eigentlich jetzt da reinholen, was wir so vor diesem offiziellen Beginn gerade gesprochen haben, weil du jetzt gesagt hast, du magst es eigentlich gar nicht so, diese Interviewsituation, und du magst lieber so das echte, das Live-Gespräch.
Naja, es passiert ja nichts in einem Interview, es passiert ja im realen Leben und das ist ja eine künstliche Situation, die hergestellt wird. Und aber du. Ist alles gut.
Wobei,
Also
wobei ich.
hier ist so viel Natur und so viel Natürliches drumherum, da kommt jetzt darauf auch nicht drauf an. Also
Aber
von daher ist das
ich hätte
gut.
ja mit dir so oder so gesprochen. Also es ist so künstlich
Ja,
erzeugt.
gequatscht haben wir ja viel, also von daher ist das gut.
Ja, eben. Ich meine, wir wollen natürlich jetzt zu Beginn so ein bisschen auch noch einmal den Fokus darauf werfen, was du machst, weil ich suche immer sehr lange nach Gästen, vor allem so in Ecken, wo ich niemanden noch kenne. Und lustigerweise bei dir war es aber so, dass du eigentlich irgendwo uns auch entdeckt hast und einfach mal so deine Fühler ausgestreckt hast. Und ich mir das dann angeschaut habe, ich muss zugeben, mit einer gewissen Skepsis, weil meistens, wenn sich jemand kurz vor der Ideenalm bei mir meldet, meist dahinter steckt sozusagen, dass man sich charmant, charmant so, hallo, hier bin ich, ja, willst mich nicht auf die Alm einladen? Kontaktversuche. Und ja, da ist die Quote so, dass man eigentlich von 10 solcher Versuche, wenn überhaupt einmal einer wirklich passt, dann auch. Bei dir war es aber dann gleich anders. Also ich habe dann die Website aufgemacht und okay, changes.com, ah, da posaunt wieder jemand herum und will die Welt retten und schöne Grafiken. Aber ich habe dann schon gemerkt, eigentlich, dass man, wenn man so ein bisschen herumsurft auf der Seite, merkt man, ui, da ist Tiefe. Also da geht es um mehr. Also das ist nicht nur wieder noch so ein Startup, das jetzt sagt, wir verkaufen da Photovoltaikpanel. Und das kannst du irgendwo raufpoppen und dann hast du halt irgendwie Energie und dann bist du auch einer der tollen Weltretter und der neuen Grünen sozusagen. Sondern da war irgendwie so, für mich war spürbar, da ist mehr. Also wenn man so gewisse Sätze und Absätze und Geschichte durchliest, dann fragt man sich gleich wirklich wird eigentlich gleich neugierig, was steckt da so dahinter? Und das wäre vielleicht so irgendwie für den Anfang ganz spannend. So, wer bist du und woher kommt das alles, was hinter changes.com steht?
Oi,
Es ist eine kleine
das ist ein kurzer
Frage.
Podcast, oder? Das ist oder ein abendfüllender. Das kommt natürlich aus einer sehr langen Beschäftigung mit gesellschaftlichen Themen, Relevanzen und mit Philosophie und Technologie, Marketing etc. Und dann natürlich auch mit vielen Zufälligkeiten, die man halt auch zulassen muss. Und auch mit dem Bewusstsein, dass sich Dinge verändern müssen, damit wir irgendwie überhaupt eine Chance haben, hier weiterzumachen. Weil ich sehe das nicht so, dass das Gott gegeben ist, dass es auf jeden Fall weitergeht, sondern ich glaube, dass wir tatsächlich etwas tun müssen. Und zwar wir alle etwas tun müssen. Und auch und meine Grundüberzeugung ist ja auch, dass letztendlich unser Verhalten, unser aller Verhalten von jedem Einzelnen uns genau an diesen Punkt gebracht haben, wo wir im Prinzip an einer kritischen Situation stehen und dass letztendlich unser aller Verhalten aber auch die Macht hat, diesen Punkt zu überwinden und diese Situation zu meistern. Und ich gehe auch davon aus, dass wir nicht nur einen äußeren Klimawandel haben, sondern auch einen inneren Klimawandel. Und mit dem meine ich einfach, dass so wie es außen im Prinzip wärmer wird, es innen einfach kälter wird zwischen uns. Und die Unterschiede zwischen uns Menschen, zwischen Arm und Reich, zwischen Habenden und Nichthabenden einfach eklatant zunehmen. Und dass im Jahr 2012 noch Milliarden von Menschen kein tägliches Trinkwasser haben, das hätte man mir 1860 noch erklären können, weil es einfach da die Technologie noch nicht so weit war, das Problem zu lösen. Aber heute wäre das kein Problem mehr, es zu lösen. Nur man tut es nicht. Und das sind alles so Dinge, wo ich sage, ich wollte etwas machen, mit dem ich in eine Situation gesetzt werde, um Dinge zu verändern. Und dafür habe ich mit den anderen, also ich bin ja nicht alleine, dafür haben wir die Changers gegründet.
Jetzt ist es dieses Produkt, oder das ist ja nicht nur ein Produkt eben, es geht ja um viel mehr bei Changers. Es ist am Anfang nicht leicht zu fassen, man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen, weil eben, da ist auf der einen Seite dieses, also die Hardware, man hat also dieses sehr flexible, stylische Photovoltaikpanel plus diesen Akku, mit dem man dann ja, du sagst immer, zwei iPhones ungefähr laden kann, wenn er voll ist. Aber das ist ja noch nicht alles. Ich meine, es wäre schon auch nett, auch weil es schön gemacht ist, weil es ein bisschen an Apple erinnert und auch so funktionieren würde. Aber ihr zielt ja viel mehr noch ab.
Ja, ja, na klar. Das Problem ist, dass das, was dahinter ist, ist meist ist halt ein recht großes Konzept, ein großes System. Und um die Akzeptanz natürlich zu erhöhen, muss das Gerät einfach eine gewisse Attraktivität haben. Es muss einfach in unsere heutige Zeit passen. Da sieht alles aus wie Apple, da ist alles sleek. Und genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben im Prinzip die erneuerbare Energie geappelt. Aber unser Grundgedanke ist, da wir sehen die Hardware als ein Mittel zum Zweck an. Unser Grundgedanke ist, dass wir das umweltfreundliche oder das persönliche Verhalten letztendlich von Menschen messbar machen wollen. Messbar, bewertbar und damit auch belohnbar machen wollen. Und dazu haben wir letztendlich diesen Solarcharger entwickelt, weil du damit deine eigene Energie erzeugen kannst. Du kannst mit dem Solarmodul die Energie erzeugen, die du in dem kleinen Charger, in diesem sehr intelligenten kleinen Charger abspeicherst und damit kannst du dann deine ganzen IT-Endgeräte, Apple, iPad, was auch immer, Spielekonsolen etc. selbst laden. Und wenn du selbst Energie erzeugst und selbst verbrauchst, dann tust du etwas ganz Wertvolles, weil du stellst eine CO2-Einsparung her. Es ist nicht so, dass du CO2 einsparst, sondern du stellst eine CO2-Einsparung her, eine Ware. Eine Ware, die wir hier auf dieser Welt im Prinzip alle gebrauchen können. Denn wir haben einen Klimawandel und mit jedem Kilowatt, das du an erneuerbarer Energie erzeugst, ist laut Internationaler Energieagentur verbunden die Einsparung von einem halben Kilogramm, also 500 Gramm CO2. Und das auf dieser Idee basiert im Prinzip unser ganzes System. Wir machen es jetzt sozusagen messbar, deine eigene CO2-Einsparung, also dein Beitrag gegen den Klimawandel, dein gesellschaftlich wertvoller Beitrag.
Das ist natürlich ein großer Gedanke. Ich meine, Österreich hat jetzt gerade vor kurzem nochmals CO2-Zertifikate, Verschmutzungsrechte sozusagen nachkaufen müssen, weil wir die Kyoto-Ziele sonst nicht erreicht hätten. Die letzte Zahlung, also diese Draufgabe, hat 160 Millionen Euro uns gekostet. Also man könnte ja in die Richtung denken, wie du sagst, also wenn jemand einspart, bekommt er so ein Cash vom Staat. Wäre sozusagen auch eine Möglichkeit eigentlich, weil eben so oder so muss er es kompensieren oder sogar einkaufen. Und ihr geht es ja sehr stark in diese Richtung, daraus fast eine Währung zu machen.
Naja, die Sache ist die, dass 160 Millionen kann ich mir erstmal gar nicht vorstellen. Ich habe das ist ja 500 Milliarden oder was ist denn das eigentlich? Das sind Summen, die irgendwelche Leute aufrufen, die Leute, die sich selbst diese Summen nicht mehr vorstellen können. Das ist genauso, wenn die Lufthansa oder eine Fluglinie sagt, sie haben jetzt wieder 500.000 Tonnen eingespart, weil sie irgendwelche neuen Triebwerke eingesetzt haben. Ja, aber die würden sie so oder so einsetzen und ehrlich gesagt, mit mir hat das überhaupt nichts zu tun. Also im schlimmsten Fall sage ich mir noch einfach, naja, das wird schon irgendwie die Automobilindustrie, die Luftverkehrsindustrie, der Staat wird es schon richten, ich mache einfach weiter so wie immer. Und das ist genau das, was wir verändern wollen. Wir wollen das Bewusstsein für jeden Einzelnen im Prinzip schärfen, wie das ist in einem Umgang mit einer Ressource, die endlich ist, indem er selbst die Ressource herstellt. Indem er sie nicht aus der Steckdose zieht, sondern ganz bewusst selbst herstellt, selbst verbraucht und damit eine Erfahrung macht. Und damit auch letztendlich eine Form von Autarkie wieder hat. Also sich selbst versorgen. Also meine Großeltern hatten noch Kohle im Keller gehabt. Ich kenne noch Öl und irgendwann haben wir jetzt im Prinzip haben wir unser Gas und unseren Strom. Und wenn der irgendwo abgeschaltet wird, dann haben wir gar nichts. Und das ist einfach ein Gefühl, dass man selbst etwas tut, selbst seine Energie erzeugt, eine Erfahrung macht. Und das ist gut. Und wir geben ja, wir wandeln ja letztendlich die CO2-Einsparungen, die jeder Einzelne erstellt, wandeln wir in diese Währung, also in die Changers Credits um. Und die sind sozusagen, die basieren, die haben einen Wert, ähnlich wie früher mal der Dollar oder die D-Mark oder Euro-Währung, der Schilling im Prinzip hatten, den Goldstandard. So hat unsere Währung, ist immer abgesichert mit einer Wattstunde erneuerbar hergestellter Energie und einem halben Gramm CO2-Einsparung. Eigentlich wertvoller als der Euro und der Dollar zurzeit.
Wohin kann so ein System gehen? Also wenn man es schafft, so eine Plattform zu etablieren und da viele an Bord zu holen, mit solchen Credits zu handeln?
Naja, wir haben Partner auf einem Marketplace, auf dem man für diese Credits dann zum Beispiel an einem Carsharing-Programm einen halben Tag das Auto leihen kann. Oder man kann ein Pedelec, also ein E-Bike, günstiger bekommen. Oder bei anderen nachhaltigen Jobs irgendwelche Güter. Man bekommt Vouchers, Price Off, man bekommt Organic Lebensmittel günstiger oder sonstige Dinge. Also wir fördern damit einfach den Gebrauch und den Nutzen und die Akzeptanz von Gütern und Dienstleistungen, die allesamt, die letztendlich in unsere Richtung gehen, die den Klimawandel zu stoppen, die und die Ungleichgewichte in der Welt im Prinzip helfen auszugleichen.
Mhm. Jetzt gerade in diesen Tagen auf der Ideenon haben wir schon viel über diese Dinge gesprochen und ich habe so ein bisschen reinfühlen können, wer du so bist. Was ich mich da danach gefragt habe und was eigentlich über spannende Frage der Zeit ist, wie kommst du überhaupt dazu, dass du es wagst, so groß zu denken? Also du hast ja mit Changes.com viel vor. Du sagst jetzt nicht, ja, und jetzt machen wir ein paar Credits und vielleicht machen wir lokal in Berlin mit einem Bio-Café einen Deal etc. und dann verkaufen wir ein paar Stück in Deutschland und es ist so also eine Nebenbeschäftigung. Sondern du hast an sich eine sehr große Vision mit dem ganzen Ding. Und ich finde also, es gibt heutzutage eigentlich sehr wenig Leute, vor allem in unseren Regionen, die sich trauen, da so groß zu denken und zu sagen, okay, ich kann tatsächlich die Welt vielleicht verändern. Das ist ja irgendwo, ist das doch etwas, was, wo jeder so gerne die Leute dann in das Eck, okay, so Spinner, reinschieben möchte.
Ja.
Woher kommt das bei dir, dass du dich das einfach traust?
Also so einfach ist das nicht, aber ich denke, hat einfach eine gewisse Stringenz. Also das, was wir gemacht haben, hat eine gewisse Stringenz und ist auch an die bestehende Betriebswirtschaft im Prinzip andockbar. Das heißt, es ist erklärbar und es ist warum trauen wir uns das? Ich empfinde das nicht so, dass wir uns das trauen. Ich empfinde es überhaupt nicht so. Ich mache einfach meinen Job und versuche, ein System zu erstellen, in dem man eine gesellschaftliche Veränderung tatsächlich messbar, spürbar herstellen kann. Und wir haben es mit neuen Technologien zu tun, und die wie dem Internet, das eine Reife erlangt hat, die es nun ermöglicht, dass auch tatsächlich Veränderungen in der Gesellschaft durch diese Technologie herbeiführbar ist. Also es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und auf Facebook kleine Bilder schicken, das gehört sicherlich auch dazu, sondern man kann diese Technologie jetzt benutzen, um etwas zu verändern. Und warum soll ich warten, bis die Politiker oder bis irgendeiner etwas da macht? Die denken in riesigen Größenordnungen, in Summen, in Zahlen, die doch kein Mensch mehr versteht, die sie selbst nicht mehr verstehen. Sie haben sich mit Systemen angelegt, die sie völlig überfordern von ihrem Verständnishorizont. Und was wir machen, ist ja, es komplett runterbrechen auf den Einzelnen. Du, Hannes, kannst jetzt deine eigene Energie erzeugen. Du kannst eine CO2-Einsparung herstellen, die hat einen gesellschaftlichen Wert für uns alle, weil wir bedroht sind von einem Klimawandel, der unsere Kultur und unsere Generation, die nach uns kommen, letztendlich komplett die Lebensgrundlage nehmen können. Und du kannst jetzt etwas tun, damit später das nicht passiert. Und das hat einen Wert. Und wir stellen ja auch der Gesellschaft die Frage, was hat denn das für einen Wert, wenn ich jetzt mein Verhalten verändere? Und da würde ich mich auch freuen, wenn wir eine Antwort bekommen würden von der Gesellschaft. Also wir bekommen ja schon einige Antworten, muss man dazu sagen. Also die Firmen sind meistens ganz begeistert, die selbst solche Ziele verfolgen. Und weil es halt jetzt auch messbar ist, sind keine Gummipunkte, die beliebig sind, sondern es ist tatsächlich einfach, ich kann einen messbaren Beitrag leisten.
Gibt es für dich genügend Leute, die heute sozusagen die Technologie, die Medien, das Internet nutzen, um was zu verändern, also auch zu verbessern natürlich? Siehst du das kreative Potenzial irgendwie ausgeschöpft oder angepackt?
Also ich komme ja jetzt nun aus Berlin, Berlin der Hochburg aller Startups, und ich kann nur sagen, in Berlin, jeder macht sein Startup, jeder will was verändern, jeder versucht im Prinzip ein System zu erstellen oder seinen Beitrag zu leisten zu etwas. Da ist ein irrer Aufbruch, eine richtige Gründerzeit sozusagen. Und das ist, die Leute kämpfen, arbeiten, es ist eine weltweite Community entstanden dort. Man hört eigentlich nur noch Englisch, Deutsch wird dort kaum noch gesprochen, und die Grenzen sind dort völlig gefallen. Und ich glaube, da wird unglaublich viel passieren, auch noch in den nächsten Jahren. Und da stehen wir eigentlich erst am Anfang. Und die Leute, die daran jetzt arbeiten, das sind junge Leute, die auch lange nicht mehr in diesen Kategorien denken, wie sie die Generationen davor hatten. Also dieses Profitdenken um jeden Preis, da ist mittlerweile viel Spaß, viel Vernetzung, viel Kollaboration, Partnering, da ist viel, ganz andere Dinge sind da drin, und immer zählt auch Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und der Klimawandel ist eine riesige Chance für uns. Eine wahnsinnige Chance, eine ganze Wirtschaft aufzubauen, eine prosperierende Wirtschaft einfach zu shiften. Toll. Einfach drangehen, machen, tun. Ja.
Woher glaubst du, kommt es in Berlin? Weil ich meine, ich würde natürlich jetzt sagen, in Österreich, in Wien, es beginnt, es gibt kleine Keimzellen. In meinen Augen ist das noch bei weitem nicht genug, und es wird auch immer, vielleicht ist es aber österreichische Frage der Mentalität, ein bisschen immer gejammert auch, wir haben ja zu wenig Kapital und keine Business Angels. Also es wird immer so, es werden oft Argumente aufgezählt, warum es denn so schwierig auch ist. Berlin nimmt man auch hier anders wahr. Was war da der Treiber für so eine Dynamik? Wie konnte das entstehen, dass dort, wie du sagst, eine neue Gründerzeit jetzt wirklich anläuft?
Naja, Berlin hat mehr oder weniger durch Zufall die richtigen Voraussetzungen in Europa, damit so etwas geschehen kann. Also der extrem günstige Wohnraum, die einfache, freie Möglichkeit, seine Firma aufzumachen, im Prinzip zwei Leute, ein Developer, ein Kreativer, und schon hast du eine Firma, und die fangen an zu coden und hauen das Zeug raus, und der Nachbar nebendran macht schon das nächste, und man stimmt sich kurz ab, man arbeitet dann miteinander, da sind kaum noch Grenzen. Dazu kommt das unglaubliches Potenzial von außen eigentlich, also junge Leute aus ob das von allen Kontinenten und mit Ideen reinkommen und ihren Horizont im Prinzip dort hineinbringen, und das ist einfach das ist der richtige Nährboden dafür. Also man muss eigentlich auch nichts machen. Also es geht auch nicht wieder darum, dass die Politik wieder subventionieren, sondern man muss sie machen lassen. Also eigentlich nur die Grenzen wegnehmen. Der Nährboden ist da, das Ding kann wachsen, und nur nicht behindern. Also wieder Bürokratie, eine Firma aufzumachen, wieder 3 Monate warten und um seinen Mitarbeiter aus Kanada vielleicht anzumelden, der dann irgendwie keine Zulassung bekommt oder keine Aufenthaltsgenehmigung. Nur das wegnehmen, 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 wegnehmen. Und schon passiert es.
Welche Rolle spielt dann das Kapital in der Sache?
Naja, das Kapital ist auch wichtig, das ist klar. Aber das Kapital kommt automatisch auch, wenn die Unternehmen im Prinzip, also Kapital und Unternehmen passen ja wunderbar zusammen. Und das Henne-Ei-Ding ist einfach, wenn genügend von dem einen da sind, kommen auch genügend von dem anderen. Und wir haben ja in Berlin natürlich auch einige super erfolgreiche Gründer, die wie zum Beispiel die Samwer-Brüder, die natürlich auch wahnsinnig viel dort dafür geleistet haben, dass dort auch Geld da ist, selbst wieder investiert haben. Also wer sein Startup erfolgreich gemacht hat, Geld verdient hat, vielleicht verkauft hat, der geht her und fördert das nächste Startup. Der geht rein, der kennt sich ja dann auch aus, der kennt die Probleme, bilden sich im Prinzip die Hubs dann damit. Das ist klasse, Berlin ist da einmalig. Also ich kenne jetzt gerade keine andere Stadt.
Man hatte, also ich weiß nicht mehr, wer diesen Artikel über Silicon Valley auch vor kurzem geschrieben hat, wo er auch gesagt hat, eigentlich das große Geheimnis von Silicon Valley war auch die Migration von Talenten aus anderen Ländern. Es ist gar nicht so, das Valley selbst oder auch die Politik hat dann sicher nicht wirklich viel dort getan, sondern es war vor allem dieser Zufluss von Kreativität von außen. Und es scheint so, dass in Berlin sowas Ähnliches gerade passiert. Aber was dabei immer spannend ist, ist, wenn es um Nachhaltigkeit geht, um Welt verbessern, Welt retten vielleicht sogar. Es gibt ja so die zwei Pole und ich spüre die irgendwie bei dir auch. Also auf der einen Seite, man weiß sozusagen um die Bedrohungen, um die Probleme, um die Hindernisse, um die gefährlichen Lobbys, die um jeden Preis noch ihr System erhalten wollen. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich so tolle neue Entwicklungen, mutige junge Startups mit visionären Ideen, Netzwerke etc. Wohin treibst du dich persönlich? Dann bist du jetzt sozusagen optimistisch und sagst, es läuft jetzt und wir werden den Kahn drehen. Oder bist du dann, oder ist die andere Seite doch noch stärker und sagst, die Herausforderungen sind noch viel größer als das, was wir jetzt beginnen und wir müssen da noch sehr viel schlauer und strategischer eigentlich dran arbeiten, dass wir wirklich eine Chance haben, umfassend was zu ändern?
Also das, vielleicht muss ich so drauf antworten, das Kapital ist ja, hat ja kein Gewissen, ist ja, oder Kapital ist ja eine Hure und das Kapital finanziert natürlich auch Unternehmen und Startups, die im Prinzip, wenn sie Geld und Gewinn versprechend sind, die gegen das Kapital oder gegen die Dinge im Prinzip agieren und sich selbst auflösen damit und Unternehmen, die nachhaltig streich das bitte. Kannst du deine, ich habe deine Frage nicht richtig verstanden gehabt. Du hast so zwei Schlenker gemacht und dann bin ich irgendwie,
also
hast du mich abgehängt.
Das, was ich selber auch spüre, ist, auf der einen Seite gibt es so diese großen Herausforderungen und man sieht ja auch so die Problemverursacher und die Verhinderer etc., die um jeden Preis festhalten wollen. Also natürlich Stichwort Öllobby etc. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich so diese, sagen wir, Funken von Erneuerung, mutige Startups, die was bewegen. Und es ist eigentlich immer schon ein bisschen so eine Zerrissenheit zwischen diesen zwei Polen. Ja? Ist man jetzt eher pessimistisch noch und sagt, nein, das System ist noch so mächtig und wird da weiter festhalten, bis wir an der Wand angefahren sind? Oder sind diese Keimzellen jetzt von diesen jungen Rebellen schon so stark, dass man sagt, nein, es könnte sich jetzt ausgehen, dass wir das umdrehen? Dass wir so die Bremse reinwerfen.
Also wenn ich Probleme sehe, sehe ich eigentlich nur darin, dass es immer wieder auch eine wirtschaftliche Möglichkeit dadurch entsteht. Und für mich ist das jetzt nicht so, diese Diskrepanz oder dieses Problem ist für mich nicht so da. Also die Öllobby existiert und an der werde ich nichts ändern und du wirst nichts ändern. Sie wird so lange existieren, bis es eine bessere Lösung gibt. Und die wird irgendwann kommen und dann wird die Öllobby und das Ganze wird verschwinden und dann werden wir merken, was für wunderbare Dinge wir auch aus Öl machen könnten, können, welche wunderbaren Medikamente und sonstigen Stoffe wir herstellen können, anstatt sie irgendwie sinnlos in irgendwelchen Motoren zu verbrennen. Aber das wird von ganz allein kommen und ich beschäftige mich auch nicht mit den Problemen der anderen, muss ich ganz offen sagen. Ich versuche neue Lösungen zu kreieren, zu erschaffen, die im Prinzip, weil jedes Problem ist ja eine wahnsinnige wirtschaftliche Möglichkeit.
Ich finde den Zugang natürlich sensationell, dass du sagst, du konzentrierst dich aufs Lösen, aufs Machen, Wie könnte man, sagen wir, dieses Denken eigentlich auch bei den Jungen reinbringen? Wir haben ja viel herum auch über Jugend gesprochen und wie die Jugend jetzt mit der aktuellen Situation umgeht. Und jetzt kann man wieder sagen, vielleicht ist in Deutschland auch schon anders, aber auch das Schulsystem, das Bildungssystem ist ja noch nicht so weit, dass man wirklich jetzt in diese Richtung geht und sehr innovativ und offen die jungen Generationen darauf schult, wirklich hier in die Veränderung zu gehen, Changemaker zu sein etc., sondern es ist noch immer eigentlich so in diesen Schubladen, in diesen Hierarchien so, und Mama sagt, ja, such einen sicheren Job und am besten vielleicht im Ministerium oder bei einem großen Konzern. Was müssten wir tun? Oder siehst du schon erfolgreiche
Aktivitäten? Ja, weil der Papa ja jetzt schon längst seinen Job verloren hat bei der Post, die ja privatisiert wurde, oder bei der Bahn oder sonst was, sagt Mama auch nicht mehr, such dir einen sicheren Job. Also ich glaube, die Zeit ist längst da um. Also das hat auch, das ist eigentlich schon längst verstanden. Und Sicherheiten gibt es nicht mehr. Die einzige Sicherheit ist im Prinzip, dass man was tut. Also ins Tun kommen, ins Tun. Also, und ich glaube, jeder Mensch will was tun. Jeder Mensch trägt so seine eigene Flamme, seine eigene Idee in sich. Und es geht eigentlich nur darum, dass man die nicht erstickt. Also, dass man sie einfach freilässt, dass man ihnen Möglichkeiten gibt. Nur Möglichkeiten anbieten. Kann ich die Restriktionen rausnehmen.
Hm. Bist du jemand, der Zukunft visualisiert, also so die eigene? Das denkst du so in 5-10 Jahresplänen, und siehst du dich da irgendwo und die Entwicklung von Changers?
Ja, ganz stark. Für mich ist, wir gehen in eine Welt, in der nur noch wenige Prozente von uns tatsächlich Arbeit finden werden. Die Maschinen werden diese Arbeit, die wir jetzt noch machen, im Prinzip deutlich besser machen können. Das ist total klasse, weil unsere Vorväter haben diese Maschinen letztendlich erdacht, haben die Universitäten bezahlt, in denen die Ingenieure ausgebildet wurden, um letztendlich uns von diesem Joch der schweren Arbeit zu befreien. Und ich warte darauf, dass man diejenigen, die dann nicht mehr arbeiten müssen, endlich die Befreiten nennt und nicht wie in Deutschland mit dem Schimpfwort Hartz IV abspeicht. Speist ihnen im Prinzip kein Wert mehr in der Gesellschaft zubilligt und sie eigentlich als überflüssig nimmt. Ich glaube, dass man verstehen muss, dass um das zu lösen, braucht man ein System, in dem das, was uns heute noch als Arbeit im Prinzip das Leben sozusagen ermöglicht oder unseren Lebensunterhalt generiert, dass das im Prinzip unser Verhalten sein kann. Unser Verhalten, das letztendlich der Gesellschaft Opportunitätskosten in der Zukunft spart und wir die letztendlich nur diskontieren müssen.
Und wo siehst du Changers in 15 Jahren?
Wir bringen die Idee hinein, dass man jetzt dieses Verhalten tatsächlich messbar macht. Dass man, weil wenn man so ein System im Prinzip etwas Neues hineinbringt, muss man es messbar machen. Man muss es bewertbar machen, man muss es sichtbar machen. Und die Dinge werden erst dann sichtbar, wenn sie einen Anfang und ein Ende haben, wenn sie messbar werden.
Der Plan ist ja auch, dass es neben dem Photovoltaikpanel auch andere Möglichkeiten gibt, sozusagen diese Credits dann zu bekommen.
Ja, das ist, wenn ich damit jetzt anfange, erhöhe ich die Komplexität wieder unserer Unternehmung. Aber es ist natürlich so, klar, man kann sich einfach überlegen, dass die Münchner Rück, die Munich Re, eine Studie herausgegeben hat, in der sie aussagt, dass die Kosten im Healthcare-Bereich in den kommenden Jahren größer sein werden als die Kosten für den Klimawandel. So, und dann kann man sich natürlich überlegen, ob man vielleicht auch hier gesellschaftlich wertvoll Verhalten, also ich verändere mein Lebensverhalten, ich sorge für meine Gesundheit, ich treibe Sport, ich ernähre mich entsprechend. Das sind alles Dinge im Prinzip, die Kosten für die Gesellschaft in der Zukunft im Prinzip einsparen. Und wenn ich sowieso keine Arbeit habe, warum soll das nicht dann meine Arbeit werden? Also auch die Befreiung von der Angst im Prinzip, wenn ich keine Arbeit mehr habe, dann habe ich keinen Lebensunterhalt mehr etc. Vielleicht macht das viel mehr Sinn und wir brauchen auch alle viel, viel weniger Geld als all diese Billionen, die irgendwo gerade rumschwirren, wenn wir uns einfach nur entsprechend verhalten. Es macht vielleicht auch mehr Spaß sogar.
Es macht auf jeden Fall viel Spaß mit dir über die Zukunft zu diskutieren. Ich brauche euch jetzt gar nicht irgendwie mich zu verabschieden von dir, weil wir ja eigentlich schon hier beschlossen haben, dass wir eine Achse Berlin-Wien ins Leben rufen werden. Ich freue mich drauf. Ich sage nochmal danke, dass du uns besucht hast auf der Alm und dass du die Tage sehr bereichert hast mit deinen vielen Gedanken und Ideen.
Ich danke dir, Hannes. Es war auf jeden Fall total schön, die Leute kennenzulernen. Also es waren wirklich ganz, ganz großartige Leute mit ganz vielen Ideen und auch mit anderen Sichtweisen. Und dann muss ich zugeben, wenn man so aus Berlin kommt, es ist natürlich gnadenlos toll, wenn man einfach mal den Blick streifen lassen kann, so wie ich das jetzt hier gerade mache und durch das Altbachtal hindurch, über die Hügel hinaus und einfach mal wieder den Horizont, sozusagen kein Ende zu sehen. Und das ist schon großartig. Also auch dafür vielen Dank.
Schön, dass du da warst.